Auf der niederen Friedhofsmauer zu Erdhausen saß er und ruhte ein wenig. Eine aschfarbene Kutte hüllte die lange, hagere Gestalt mit dem leicht gekrümmten Schaffrücken ein, und auf dem Kopfe saß ein wetterfester schwarzer Schlapphut mit einer weißen Feder. Matt schimmerte in tiefer Höhle das düstere, unstete Auge. Die beinahe zitronengelben Wangen waren eingefallen und die leicht gebogene Nase hatte eine fast beängstigende Spitzform. Wirr hingen ihm etliche dünngraue Haarstränge über die hohe Stirn und ein zerzauster Graubart flatterte leicht im Winde. Die ganze Erscheinung hatte etwas Fremdartiges und Unheimliches an sich. Ich hatte soeben die Trauerversammlung von einem frischen Kindergrab mit dem Segen entlassen und mich gegen die efeuumrankte Mauer gewandt, um ein mir teures Grab aufzusuchen. Da grüßte der Fremde höflich zu mir herüber. Sein Benehmen gab zu verstehen, dass er mich zu sprechen wünschte. Ich trat daher auf ihn zu. Behende schwang er sich von seinem erhöhten Sitzplatz, wischte im langen Grase die verstaubten Stiefel ab und indem er sich leicht verbeugte, sagte er mit etwas belegter Stimme: »Mein Name ist Silvester Tod.« Ein kalter Schauer rieselte mir durch alle Glieder. Ich wollte erwidern, brachte aber kein Wort heraus. Beklommen schaute ich etwas zur Seite, wo eben der Totengräber auf das zugeschaufelte Grab die Nummer 777 steckte und sich dann anschickte, den Hügel hinabzuwandern. Das Auge des Fremdlings suchte mich. Wie von unsichtbarer Macht wurde ich in seinen Bannkreis gezogen. Schwer legte er mir die knochige Hand auf die Schulter und sagte: »Herr Pastor, Sie haben da an dem Grabe des Kindes eine tröstende Rede gehalten und dabei meinen Namen oft genannt. Sie sollen mich noch näher kennenlernen. Bitte folgen Sie mir. Ich habe in hiesiger Gegend zurzeit viel zu tun und es ist Ihre seelsorgerliche Pflicht, mich auf meinem Weg in die verschiedenen Häuser zu begleiten.« »Ich wollte entgegnen, verzeihen Sie, Herr Tod, Ihre Anwesenheit ist mir nicht sehr angenehm.« Aber mein Herz krampfte sich in jeden Schmerz zusammen und die Kehle war mir wie zugeschnürt. So folgte ich denn ohne Widerrede seinem merkwürdig leisen Tritt durch die Reihen der Gräber und ein leiser Klageton strich durch die hohen Ulmen und die zart geästelten Zypressen. Die Gräslein krümmten sich schmerzvoll unter seinem Fuß und die Blümlein ließen ersterbend ihre Köpfchen sinken. Ächzend stöhnte das eiserne Kirchhoftor in seinen Angeln, um dann schwer hinter uns zuzufallen. Hastigen Schrittes eilte Herr Tod den Hügel hinunter dem friedlichen Dorfe zu. Ich folgte ihm unwillkürlich. Während ein herbstlicher Abendwind seine grobe Kutte mächtig aufblähte, wandte er sich um zu mir und winkte mir, ihm schneller zu folgen. Ich verdoppelte daher meine Schritte. Die Sonne sank müde hinter den bewaldeten Bergen hinab. In sanftem Dämmer lagen schon Hütten und Höfe. Weiße Nebel huschten auf den feuchten Wiesen hin und her und Scharen von Krähen flogen dem schweigenden Walde zu. Wir betraten beim Häuschen der Witwe Kümmerlich den Ort. »Dorf Erdhausen, Bezirksamt Wanderstadt, Kreis Jammertal«, las ich auf der mir wohlbekannten Tafel am Ortseingang. Herr Tod machte am kümmerlichen Haus einen weißen Strich an die Mauerwand. Dann überging er ein Gehöft und am folgenden stattlichen Bauernhause zeichnete er einen schwarzen Strich. Es gehörte dem Bauern Hartmann. Ich wollte fragen, was machen Sie denn da? Was sollen die Zeichen bedeuten? Aber schon stand Herr Tod bei einem freundlichen Häuschen, dessen niedrig gelegene Fenster mit roten und weißen Geranien geschmückt waren und klopfte dreimal an den Laden. Ein halb unterdrücktes Schluchzen drang zu uns heraus, dem einige bange, tiefe Seufzer folgten. Und jetzt wandte sich mein Führer rasch zu mir und erklärte, dieses Haus, an dessen Fensterladen ich eben klopfte, werden wir nachher besuchen. Ich habe den Auftrag, die junge Elfriede Dulderich in ein besseres Land zu verbringen. Die anderen Häuser, die ich mit Strichen bezeichnete, kommen später dran. Was weiß und schwarz bedeutet, werden Sie bald erfahren. Ich nickte traurig. Dann bogen wir rasch um die Ecke und ich bemerkte im Weitergehen, dass Herr Tod fast alle Häuser ankreiselte, bald weiß, bald schwarz. Und eben kam das Doktorauto gefahren. Eine bösartige Grippe ging wieder stark im Dorf herum und Dr. Emsig hatte jetzt so viel zu tun, dass er nicht mehr recht wusste, wo ihm der Kopf stand. Von allen Seiten her wurde sein Fernsprecher in Tätigkeit gesetzt und im Sprechzimmer standen die Hilfesuchenden Kopf an Kopf. Der Wagenführer ließ sein Folgetonhorn fast ununterbrochen durch die engen Straßen ertönen und ein Bübchen im Alter von etwa 3 Jahren trippelte eben noch vor uns her. Es hatte das interessante Auto gewittert und war schnell der Mutterobhut entlaufen und im selben Augenblick, als das Fahrzeug an uns vorbeirollen wollte, vertrat ihm Herr Tod den Weg. Der Führer stoppte rasch. Mit einem kräftigen Ruck stand es still. Da zog Herr Tod zu meinem Entsetzen das Bübchen unter den Rädern hervor und legte es der herbeieilenden Mutter entseelt in die Arme. Markerschütternde Weherufe gellten durch das Dämmer der stillen Gassen. Ich wollte der Mutter, es war Frau Abgott, ein Wort des Trostes zusprechen. Mein Führer aber fasste mich am Arm. Kommen Sie, wir haben hier keine Zeit zu verlieren. Der Ewige macht keinen Fehler. So folgte ich denn. Und wir betraten ein Taglöhnerhäuschen, aus dem uns ein mattes Licht entgegenschimmerte. Herr Tod schob mich jetzt vor sich her in die rauchgeschwärzte Stube hinein. So? Nun walten Sie Ihres Amtes, sagte er kurz, indem er nach einem dürftigen Bett hindeutete, von dem ein schmerzvolles Stöhnen kam. Dann setzte er sich gleich vorne im kleinen Raum an den schmutzigen Tisch und wie ein Ermüdeter ließ er das Haupt auf die verschränkten Arme sinken, als wollte er schlafen. Ich aber trat alsbald an das Sterbelager des Moritz Schaum. Eines kaum 20-jährigen Jünglings. Er lag schwer krank an der Grippe. In seiner Brust tobte eine gefährliche Lungenentzündung. Erst letzten Sonntag war der sonst gesunde, aber leichtsinnige Bursche noch beim Tanze gewesen. Man vermutete, er habe sich die Krankheit dort geholt, denn seitdem hat er das Haus seiner verwitweten Mutter nicht mehr verlassen können, um in der Fabrik Geld zu verdienen. Ich wollte ihm die Hand geben, aber er hatte anfänglich kein Auge und Ohr für mich. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er nach dem Tisch, an dem Silvester tot saß. Ein schmerzvolles Ächzen entrang sich seiner fiebernden Brust, und wie abwehrend fuchtelte er mit den Händen in der Richtung nach dem Tisch hin, dann lachte er im Fiebermann, Bier her, oder ich fall um. Trinken wir noch ein Tröpfchen aus dem kleinen Henkeltöpfchen, oh Susanna, wie ist das Leben doch so schön, krähte er mit schief verzogenem Mund, dann fing er an zu schimpfen und zu fluchen, dass es entsetzlich war. Er wollte aus dem Bett springen. Die hinzueilende Mutter, eine bleiche, elend gekleidete Frau und ich suchten den Ärmsten zu beruhigen. Eine kalte Kompresse auf die heiße Stirn tat gute Dienst. Er wurde ruhiger und klarer. »Mutter«, hob Moritz an, »Mutter, ich muss sterben.« »Mutter, siehst du ihn? Dort, dort?« Dabei blickte sein Auge angstvoll hinüber zu Silvester Tod. »Oh, ich will doch noch nicht sterben. Ich bin doch noch so jung. Mutter, beten, nichts als beten«, stammelte er mühsam. Die Mutter warf sich heulend auf den Fußboden. Einige der jüngeren Kinder knieten um sie herum und weinten laut. Sie aber schrie einmal übers andere, »Gott sei mir Sünder gnädig!« Mehr wusste sie nicht herauszubringen. Eine merkwürdige Stille trat jetzt ein. Ich beugte mich über den Kranken, um ihm etwas zu sagen. Was sollte ich aber dem armen Weltkinde sagen, das sein junges Leben größtenteils in Sinnenlust verzehrt hatte? Vom Geist der neuen Zeit angehaucht, hatte er den Kinderglauben der Bibel längst über Bord geworfen und nur seinem eigenen Vergnügen gelebt. Noch stand auf einem Brettchen über seinem Bett ein versilberter Pokal, den er bei einem Sportfest als Preis errungen hatte. Und darüber der frivole Spruch, »Trink, solang der Becher klingt. Es neigen sich die Tage. Ob man im Jenseits auch noch trinkt, das ist eine Frage.« Seine arme Mutter musste sich kümmerlich durchs Leben schlagen, und er verschwendete seinen Verdienst in sträflichen Leichtsinn und vollen Übermut. Nun sollte er sterben. In meinen Uhren klang's und sang's wehmütig, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Tiefes Mitleid mit dieser weit verirrten, verlorenen Seele erfasste mich. Indem ich dem armen Jüngling sanft über die glühenden Wangen streichelte, stellte ich fast im Flüsterton die Frage an ihn, »Moritz, kennst du mich noch?« Er zuckte ein wenig zusammen und sein matt glänzendes Auge heftete sich auf mich. Dann nickte er stumm. Vor 8 Jahren hatte er ja die Sonntagsschule und meinen Bibelunterricht besucht. Eine Weile schien es, als eile seine ganze Vergangenheit an ihm vorüber. Sein Leben war nur leichter, glänzender Schaum gewesen. Nach Seifenblasen hatte er gehascht. Sie waren jählings vergangen. »Oh, ich bin verloren, ewig verloren«, klagte er. »Ich elender Tropf, was habe ich jetzt davon?« Mit beiden Händen krallte er sich tief in die Bettdecke hinein und die spröd gewordenen Fieberlippen fingen an zu bluten. Die Augen rollten unheimlich in den Höhlen. Silvester Tod hob ein wenig das ausruhende Haupt über den Tisch, als wollte er sagen, »Mach's kurz, Moritz.« Beinahe schrie ich's ihm jetzt in die Ohren, »Moritz, du musst sterben!« »Aber höre, Moritz, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll selig werden. Der Heiland ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Moritz, hörst du's? Selig sollst du werden, nicht verloren gehen. Der Herr Jesus ist auch für dich gestorben.« Seine Augen bohrten sich in die meinigen. Dann schloss er sie, während ich las, »Aber der Übeltäter einer, die da gehängt waren, lästerte Jesum und sprach, »Bist du Christus? So hilf dir selbst und uns.« Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach, »Und du fürchtest es dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und zwar, wir sind billig darinnen, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Böses getan.« Und sprach zu Jesus, »Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst.« Und Jesus sprach zu ihm, »Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein.« So steht es in Lukas 23, 39 bis 43. Mit offenem Mund lag der Kranke da und rang nach Atem. Ich fiel nieder auf meine Knie, um an den ewigen Erbarmer, an den blutenden Mann von Golgatha zu appellieren. Das trostlose Heulen der Mutter und Geschwister hallte dazwischen hinein in die Stube. Und mein Gebet wurde zum Schreien um Gnade für den armen, von der Welt und Sünde betürten Moritz. Als ich mich von meinen Knien erhob, war es stille geworden. Nur das rasche Atmen des Kranken und das gleichförmige Ticken der alten Uhr an der Wand war zu hören. Moritz hatte die Hände gefaltet. Mit halbgebrochener Stimme stammelte er, »Herr, gedenke an mich, erbarme dich, meiner.« Dann löste sich allmählich der starre Gesichtsausdruck. Milder Glanz legte sich auf das erblassende Angesicht mit den blau gewordenen Lippen. Herr Tod war soeben ans Lager getreten. In seinen tiefliegenden Augen schimmerte es feucht. »Warum so spät, Moritz?« fragte er in milden Tone, sich zu dem Sterbenden niederbeugend. Dieser aber suchte, sich mit letzter Kraft aufzurichten. Wie ein Versinkender streckte er die beiden nackten Arme nach oben und rief, »Jesus Christus, Heiland!« Dann sank er mit Bleischwere in die Arme Silvester Tods. Ein kurzes Zucken noch und Herr Tod legte den entzählten Körper sachte zurück in die rotgestreiften Kissen. »Lieber Gott«, betete ich für mich, »lieber Gott, lass mich doch nicht einmal so knapp ins Paradies kommen, wie dieser Jüngling hineinkam. Hilf mir doch durch deine Gnade, mein Haus bezeiten zu bestellen, mein Leben dir ganz zu weihen und mich ja nicht auf Schächers Gnade zu verlassen.« Da packte mich aber Herr Tod schon wieder beim Arme und führte mich aus der stumpfen Stube hinaus ins Freie, wo eben die ersten Sternlein zu uns in die leer gewordenen Gassen herabgrüßten. Hinter uns erklang das monotone Wehklagen der Frau Schaum und ihrer Kinder. Ein Seufzer entfuhr meinem Führer, als er vor einem weißen zweistöckigen Haus stehen blieb. Es war das mir wohlbekannte schöne Heim der Privatiers-Eheleute Gutlau, das ein wenig versteckt in den wohlgepflegten Obstbäumen lag. Eine letzte Rose am Gartenweg spendete geheimen Duft, den uns der kühle Abendwind zufächelte. Ein widerlicher Arzneigeruch aber wehte uns entgegen, als wir den Hausflur betraten. Im Schein der elektrischen Lampe entdeckte ich an der weiß getünchten Steinwand den schwarzen Strich. Es wurde mir unheimlich. »Gehen Sie diesmal allein ins Krankenzimmer der Frau Gutlau. Ich werde hier vor der Türe warten, bis es Zeit ist«, sagte Herr Tod. Mir bangte. »Gott möge mir beistehen«, seufzte ich im Stillen. Es half aber kein Zögern. Wie von unsichtbaren Händen geschoben, betrat ich den Vorplatz, wo selbst mich die Hausgehilfin empfing und begrüßte. »Guten Abend, Fräulein Wilfahrt. Wie geht's der kranken Hausfrau?« erkundigte ich mich rasch. »Oh, Herr Pastor«, entgegnete sie traurig, »es steht schlimm. Es wird bei meiner Frau die längste Zeit gedauert haben. Sie will's ja gar nicht glauben, aber es ist eben doch so. Der Tod steht vor der Türe.« »In der Tat«, wollte ich sagen. Da klopfte die Kranke mit einem Stock an die Wand und schrie in gräbendem Ton, »Christine! Christine!« Christine beeilte sich und ich betrat mit ihr das Krankenzimmer. In schneeweißem Daunenbett, den Kopf fast mumienhaft verhüllt, ruhte Frau Gutlau und atmete schwer. Von jeher eine stark beleibte Person machte ihr seit Wochen die Herzwassersucht große Beschwerden. Als sie mich erblickte, versuchte sie verbindlich zu lächeln. Sie dankte für meinen Besuch. Auf meine Erkundigungen über ihr Befinden erwiderte sie, es sei eben ein hartnäckiges Leiden, aber der Herr Sanitätsrat Dr. Emsig habe gute Hoffnung, es werde sich schon wieder machen. Sie wartete schon lange darauf, bis ihr Christine die frische Arznei bringe, die er ihr heute Abend verschrien habe. »Und wie steht's mit Ihrer Seele, Frau Gutlau?« forschte ich weiter. »Oh, ganz gut, Herr Pastor, wissen Sie, ich habe ja schon brave Eltern gehabt und das Gute von jeher geliebt. In der Religionsstunde sagte unser seliger Herr Pfarrer Zuspruch oft, wenn alle wären wie's Kathrinchen, dann wär's anders auf der Welt. Na, wo bleibt die Arznei, Christine? Christine! Und wissen Sie, ich habe nie etwa eine Predigt oder ein Abendmahl versäumt, solange ich gehen konnte. Und wenn so ein armer Teufel ins Haus kam, habe ich ihn nie leerlaufen lassen. Mein Mann hat oft gesagt, du gäbst noch den letzten Bissen vom Munde her. Sie dürfen meinen Mann und auch unsere Nachbarn ruhig fragen. Unser Herrgott weiß alles. Christine, wo bleibst du denn mit der Arznei? Christine! Ich wunderte mich im Stillen über die Zungenfertigkeit, die sie noch besaß, und fragte nicht ohne einen kleinen Anflug von Ironie, Sie sind also nie eine arme Sünderin gewesen, Frau Gutlau. Eine Sünderin? Entgegnete sie ein wenig verletzt. Nun, freilich, man macht auch seine Fehler, aber wer macht die nicht? Aber nein, ich habe das Gute immer geliebt und bin so froh, dass ich nicht in die arge Welt hineingeraten bin. Christine, bring doch dem Herrn einen Stuhl, Christine! Draußen hörte ich eben meinen Begleiter dreimal klopfen. Frau Gutlau stöhnte. Hörst du's, Christine? »Lass mir niemand herein, ich kann's nicht brauchen!« Sie griff nach der Gegend ihres Herzens. »Frau Gutlau«, begann ich jetzt in ernstem Ton, »ich sehe, dass Sie schwer krank sind, kränker als Sie selber glauben. Ich möchte Sie daher nicht lange mehr belästigen. Aber weil es eine so ernste Sache ums Sterben und ums Gericht ist, wollen Sie mir gestatten, Ihnen noch einige Bibelworte vorzulesen. Ja, bitte lesen Sie nur, ich liebe Gottes Wort. Und sehen Sie, da habe ich meinen lieben Starke und den Gossner und den Kolb immer in meiner Nähe. Jeden Tag bekomme ich von meinem himmlischen Vater so viel schöne Sprüche und Liederverse. Erst heute wurde mir es wieder so köstlich. Welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Sehen Sie, deshalb kann ich das liebe Kreuz auch so geduldig tragen. Christine, lass mir niemand herein. Ich sag dir's, hörst du's, Christine? Ich begann zu lesen. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wär's mir nichts nütze. So steht's in 1. Korinther 13. Nun, liebe Frau Gutlau, wie stellen Sie sich zu diesem Wort? Wie ich mich stelle? Ja, das ist alles ganz recht, was der liebe Paulus sagt. Die Liebe ist die Hauptsache. Und ich bin so froh, dass ich immer Liebe geübt habe im Leben. Ich habe niemand beleidigt. Sie dürfen überall fragen, wohin Sie kommen. Man kennt mich dafür, dass ich immer meinen Grundsatz nachkam, tue recht und scheue niemand. Wieder klopfte Herr Tod dreimal an die Türe und wieder schrie Frau Gutlau energisch nach ihrer Christine. Sie wollte Wasser. Dann ermunterte sie mich zum Weiterreden. Frau Gutlau, sagte ich, wissen Sie auch, dass mit Ihrem Grundsatz schon viele Menschen verloren gegangen sind, die eine aufrichtige Bekehrung umgehen wollten? Spricht doch Christus selbst zu dem ehrbaren Nikodemus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. So steht es in Johannes 3,5. Nur Gnade kann uns retten. Aber was denken Sie denn von mir, Herr Pastor, erwiderte Frau Gutlau gekränkt. Ich bin doch bekehrt. Ich danke es heute unserem Herrgott, dass ich in die Gemeinschaftsstunde kam, wo einem so warm ans Herz gelegt wurde. Und der Bruder Lilienweiß, der liebe Bruder Lilienweiß, wie hat er nur gleich gesagt, Christine, weißt du's nimmer? Christine? Christine schüttelte im Vorbeigehen bedenklich mit dem Kopfe. Ach, jetzt weiß ich's wieder. Er sagte, Sie sind ein liebes Gotteskind, halten Sie das nur fest. Ja, das hat er gesagt, und das lasse ich mir nicht nehmen, dass ich ein liebes Gotteskind bin. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Sehen Sie, dort steht der herrliche Spruch. Und der andere, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Mit dröhnenden Schlägen klopfte jetzt Herr Tod an die Glastüre. Frau Gutlauer schauderte zusammen und wurde bleich. Die fromm über der Decke gefalteten Hände griffen wieder hastig nach dem Herzen. Ich wollte mich verabschieden, aber sie bat zu bleiben und murmelte dabei etwas wie von Abendmahl. Dann kam es anfallartig über sie. »Christine! Sanitätsrat! Christine! Sofort! Schnell! Schnell! Luft! Wasser! Fenster auf! Ich muss ersticken!« So schrie sie durcheinander und warf dabei das Deckbett zu Boden. Christine Wilfahrt, das arme Ding, rannte kopflos hin und her, das kam von vielen Nachtwachen und der immerwährenden Inanspruchnahme durch Frau Gutlau. Ich öffnete rasch ein Fenster und richtete mühsam die Kranke auf, wie schwer sie war. Erdenschwer, hatten früher die alten Leute gesagt, wenn's ans Sterben ging. Holt meinen Mann! Nein! Dr. Emsig! Nein! Die Arznei! Christine, weißt, die Arznei, welche schnell hilft! So hat der Herr Sanitätsrat gesagt, es wird bald besser werden. Ihre Stimme wurde matter. Sie ließ nicht mehr davon ab, beide Hände auf das Herz zu pressen. Eben wollte Christine einen Umschlag machen, da trat Herr Tod unter die Türschwelle des Krankenzimmers. Frau Gutlau schrie entsetzt auf. »Oh, lasst mich hinaus! Christine, hinaus in den Garten will ich!« Mit zitternden Händen suchten wir sie festzuhalten. Sie schlug um sich und wollte Christine in den Arm beißen. Ihre Augen quollen aus den Höhlen hervor und kalter Angstschweiß stand auf ihrer Stirne. Mit energischem Ruck schob uns Herr Tod auf die Seite und stach dann der Bedauernswerten mit einer langen spitzen Nadel ins Herz, dass sie laut aufhalte vor Schmerz. »Halten Sie ein, Herr Tod«, bat ich. »Oh, haben Sie doch Erbarmen mit diesem armen Menschenkinde, das sich selbst betrogen hat und jetzt nicht bereit ist zum Sterben. Oh, bitte machen Sie es gnädig.« »Lange genug habe ich gezögert und oft geklopft«, entgegnete er kurz, während sein steinharter Blick mich zu durchdringen drohte. »Lesen Sie der Verworfenen noch Offenbarung 3,15-19 und ich werde meine Pflicht tun.« Mit bebender Stimme las ich, »Ich weiß, deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest. Und weiß ich leider, dass du dich antust und nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. Sei nun fleißig und tue Buße.« Hier brach ich ab. Er fasste die erkaltenden Hände der Frau Gutlau und schrie ihr in die Ohren, »Frau Gutlau, der Tod ist da. Er sagt, Sie möchten endlich einmal Buße tun. Erkennen Sie doch Ihre Schuld vor Gott und befehlen Sie Ihre Seele in die Hände des Erbarmers, sonst ist es ewig zu spät.« »Tod? Buße?« lallte sie mit rau gewordener Stimme und schaute mich verständnislos an. »Morgen! In meinem Garten! Christine! Doktor!« Rasch entschlossen trat Herr Tod jetzt an ihr Bett, warf das Arzneiglas zu Boden, das es in 1000 Scherben zerbrach, und drückte der Schwerkranken die Kehle zu. Ein letztes kurzes Röcheln und Frau Gutlaus Seele eilte auf die wohlgeeichte Waage des göttlichen Gerichtes. Ich hörte Weherufe wie aus Ewigkeitsfernen und eine Stimme, die klang wie Donnerrollen. Gewogen, gewogen und zu leicht erfunden. Christine, sagte ich beim Verlassen des Trauerhauses der weinenden Pflegerin, wir wollen doch ja die Worte Gottes beherzigen. So setzet eure Hoffnung ganz auf die Gnade, so steht es in 1. Petrus 1,13, und sehe zu, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume und eine bittere Wurzel aufwachse, so im Hebräer 12,15. Ja, fügte sie halblaut hinzu, versäumst du die Gnade, ist um dich geschehen. Herr Tod wollte Erdhausen immer noch nicht verlassen. Von der Leiche der Frau Gutlau ging er mit mir zur zarten Elfriede Dulderich, einer lieben Menschenblume im Alter von 16 Jahren. Sie lag an TBC. Als Herr Tod und ich das saubere Stübchen betraten, wehte uns eine weihevolle Stille entgegen. Am Sterbelager saß das alternde Mütterlein und hielt die heiße Hand ihrer Tochter in der ihren. Als diese uns erblickte, leuchtete das schmale Gesichtchen. »Mutter, siehst du nicht den schönen Engel, der eben zur Türe hereinkam?« fragte sie freudig erregt. Unwillkürlich schaute ich auf meinen Führer, und ich traute meinen Augen kaum. Eine lichte Jünglingsgestalt von auserlesener Schönheit, so schien es mir, war aus ihm geworden. In seiner Rechten hielt er eine rote und eine weiße Rose, die er vor Elfriede auf das Deckbett legte. Von der Ersteren nahm er ein Blatt und malte damit der jungen Dulderin herzige rote Röschen auf die Wangen. »O Mutter«, begann diese mit halb verklärtem Blick, »wie gut ist es doch, dass ich schon so früh meinen Heiland gefunden habe, ja, dass er mich fand. Wie glücklich bin ich doch. Mutter, lass uns doch noch einmal miteinander singen, wie wir es früher so oft taten. Weißt du, ein Lied von Zion.« Mein Gefährte nahm die Zupfgeige von der Wand und nun stimmte Elfriede mit zarter Stimme an. »Wann schlägt die Stunde? Ach, wann darf ich gehen? Heim! Ach, nur heim! Heim! Ach, nur heim! Möcht meinen Heiland im Himmel bald sehen. Heim! Ach, nur heim! Heim! Ach, nur heim! Hier auf der Erde ist Trübsal und Schmerz. Droben wär selig auf ewig mein Herz. Darum verlangt mich so sehr himmelwärts. Heim! Ach, nur heim, heim, ach, nur heim. Die Mutter und ich sangen unter stillen Abschiedstränen mit. Dann streichelte Herr Tod der kleinen, müden Zionssängerin über die Wangen und drückte ihr sachte die schönen Blauaugen zu. Sanft und unbemerkt war Elfriede entschlummert. Die zarten Finger erkalteten allmählich in der Hand der Mutter, die, wie aus einem himmlischen Traum erwachend, plötzlich aufstand und einen letzten Mutterkuss auf die bleiche Stirne ihres entschlafenen Töchterleins drückte. Sodann kniete sie nieder, faltete die schwieligen Arbeitshände und betete. Breit aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Will Satan es verschlingen, so lass die Engel singen, dies Kind soll unverletzet sein. Amen, bekräftigte Herr Tod. Amen, hauchte ich leise. Still aber betete ich für mich, steh mir in den Todesstunden, Jesu, treuer Mittler, bei, dass mein End durch deine Wunden mehr ein Schlaf als Sterben sei. Gib mir dort das weiße Kleid, welches ist Gerechtigkeit.
Werden wir heute noch weitere Besuche machen, Herr Tod? So wagte ich beim Verlassen des Dulderichschen Hauses zu fragen. Leider ja, antwortete er in fast mitleidigem Tone. Aber wollen wir nicht du zueinander sagen? Fügte er rasch hinzu. Du hast soeben gesehen, dass ich unter Umständen gar nicht so gefährlich bin, wie ich oft aussehe. Überdies lass mich dir sagen, dass ich mit dir ziemlich nahe verwandt bin und des Öfteren dein Heim besucht habe. Ich werde auch in Zukunft dir noch oft im eigenen Hause meine Aufwartung machen, will's Gott. Ich bekam allmählich Lust, auf Herrn Tods Vorschlag einzugehen, zumal nach den Eindrücken, die ich im Dulderischen Hause von ihm empfing und weil mir sein »Will's Gott« so gefiel. Deshalb erwiderte ich, »Nun gut, wenn unsere Beziehungen zueinander so enge sind und sich nach dem Willen Gottes noch immer intimer gestalten sollen, dann will ich gerne Bruderschaft schließen und dich von jetzt an Gevattertod heißen. Er war damit zufrieden, und wir gingen nun auf schwankem Stege über den Erdhauser Bach, im Volksmund Geisterbächle genannt. Drüben stand in stattlicher Front das Wirtshaus zum Wilden Mann, aus dem wüstes Geschrei zu uns herüberdrang. Im Schein seiner Lichter sah ich eine wankende Gestalt uns entgegenkommen. Auf der Mitte des Steges blieb sie verdutzt stehen, ein hundeartiges Ungeheuer mit rotglühenden Augen und schrecklichen Zähnen, so deuchte mir, schien den Menschen in seinem angetrunkenen Zustand zu verfolgen. Gevatter Tod trat beherzt einen Schritt vor und verlegte dem Mann den Weg. Da, mit einem Aufschrei, stürzte er in den Geisterbach, aus dessen Bett spitze Granitfelsen herausragten. Ich hörte nur noch, wie aus der Ferne das verzweifelte Wort »Verloren«. Dann war es Stille. Ringsum Stille. Das Ungeheuer war verschwunden. Sogar die lärmenden Wirtshausbrüder schienen einen Augenblick innezuhalten. Gevatter Tod lehnte leicht an das niedrige Geländer des Stegs und schaute wie sinnend hinab in die leise murmelnden Wellen. »Gerhard Rückfall«, sagte er halblaut, »deine Gnadenfrist war abgelaufen. Wie gerne wäre ich dir als ein Erlöser erschienen.« Gevatter Tod verhüllte sein Angesicht mit beiden Händen. Ob er weinte? Ich weiß es nicht. So also musste der Bauer Rückfall enden. In seinen jungen Jahren war er ein Jünger Jesu gewesen. Ach, was werden die Leute Augen machen, wenn sie ihn morgen früh finden? So endet ein Demas, der die Welt lieb gewinnt. Also geht es, wer sich Schätze sammelt und ist nicht reich in Gott. Übermorgen musste ich ihm wahrscheinlich die Leichenrede halten. Welchen Text sollte ich dann nehmen? Und da Judas den Bissen genommen hatte, ging er hinaus und es war Nacht. Sollte ich dieses Wort meinen Ausführungen zugrunde legen? Oder das andere? Richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Ich konnte mich für keinen der beiden Texte entscheiden, da wagte ich's, Gevatter Tod um einen Text zu bitten. Er schlug mir Hebräer 10, 26 bis 31 vor, welche Worte also lauten. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, das die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Mose verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wir verließen den Geisterbach und kamen in die Enggasse. Am Fensterladen des Korbmachers Gottlieb Treu klopfte Gevatter Tod. Aha, da war ja auch schon der weiße Strich an der Mauerwand zu sehen. Vater Treu, der erblindete Alte von über 80 Jahren, war mir als einfältig bescheidener Christ bekannt. Oft hatte ich bei meinen Besuchen bei ihm mehr Segen empfangen dürfen, als ich bringen konnte. Er wusste von sich nur immer Tadelnswertes zu sagen. Die Sünden seiner Jugend schmerzten noch im Alter, obwohl er der Vergebung längst gewiss geworden war. Aber umso fester vertraute er seinem für ihn gekreuzigten Heiland, den er aufrichtig liebte. Aus Gnaden, das war sein Lieblingswort. Sein Gewissen war ein so feines Instrument in der Hand Gottes geworden, dass es auch die geringsten Missstimmungen in seinem Verhältnis zu Gott deutlich anzeigte. Und er ruhte dann nicht eher, bis alles im Reinen und des Vaters Angesicht ihm wieder ganz zugekehrt war. Äußerlich lebte der einsame Witwer in ärmlichen Verhältnissen. Er war fast ganz auf die Wohltätigkeit seiner Mitmenschen angewiesen, aber er hatte bei Zeiten Liebe gesät und durfte daher auch wieder solche ernten, so dass er immer wieder dankbar bekannte: Herr, ich habe nie Mangel gehabt. Danken und Zeugen waren seine starken Seiten und bis in sein hohes Alter sang er so gerne: Himmelan führt seine Hand durch die Wüste dich, ziehe dich im Prüfungsstand näher hin zu sich, im Himmelssinn. Von der Weltlust freier stets und mit ihm vertrauter geht's zum Himmel hin. Kein Wunder, dass mir das Betreten dieser Friedenstätte mit Gevatter Tod eine stille Freude bereitete. Wie bei Dulderichs bemerkte ich auch hier wieder eine wundersame Veränderung meines Gefährten. Als ehrwürdiger Greis, mit herrlichem Silbergelock, milde und wohlwollendem Gesichtsausdruck, so erschien er mir jetzt. Gemütvoll klang seine Stimme, als er mich einlud, bei Gottlieb treu einzutreten. Als wir in die holzgetäfelte, niedere Stube traten, saß der müde Greis im lederbezogenen Lehnsessel. Der sonst so gebückte Chorpflicker hatte sich hoch aufgerichtet. Der Hals schien länger geworden zu sein. Die erblindeten Augen waren weit geöffnet. Das Ohr horchte gespannt nach der Türöffnung hin. »Grüß Gott, Vater treu«, grüßte Gevatter Tod mit freudig gehobener Stimme und hielt dabei das abgelaufene Stundenglas triumphierend in die Höhe. Da jubelte der Korbmacher lieber unter Freudentränen. »Endlich kommst du, mein Freund«, stammelte er bewegt. »Wie lange habe ich auf dich mit Sehnsucht gewartet? Du bringst mich zu meinem Herrn.« Die erblindeten Augen fingen zu schimmern an. Verlangend streckte Vater treu die hageren Arme aus und tastend und taumelnd kam er dem erwünschten Besucher einige Schrittlein entgegen. »Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen.« Mit diesen Simeons Worten sank er Gevatter Tod in die starken Arme. Beide hielten sich eng umschlungen. Liebevoll küsste Gevatter Tod den ehemaligen Erdhauser Bürger auf die faltenreiche Stirne. Dann wandte er sich zu mir, der ich in stummer Anbetung zu meinem Herrn daneben stand, und sagte: »Damit soll es für heute genug sein. Morgen, will's Gott, kannst du mich wieder begleiten zur Witwe Kümmerlich, zum Bauern Hartmann, zum Holzhauer Stark und zum Lieschen Zärtlich. Halte dich selbst aber bereit, denn diese Arme werden auf Gottes Geheiß auch dich einmal in die Ewigkeit tragen. Für heute denn gute Nacht, auf Wiedersehen.« Nach diesen Worten legte er den friedlich entschlafenen Vater treu auf die raue Diele des Fußbodens, faltete ihm die Hände über der Brust und eilte davon. Wie von einem Bann befreit, atmete ich einige Male kräftig auf und erwachte. Ich glaube fast, dass ich geträumt habe. Geträumt an meinem Schreibtisch am lichten Tage, 11 Uhr, hatte ich noch schlagen gehört. Jetzt zeigte die Uhr gerade 1 Stunde später. Mich schauert's ein wenig. In dieser Stunde war ich unterwegs mit Gevatter Tod. Ich habe geträumt. Wie kann man auch nur am hellen Tage träumen? Huch! Huch! Wimmern nicht die Glocken vom Turm? Bei meiner Seele, ich habe nicht geträumt. Nein, ich habe nicht geträumt. Der Tod geht wirklich um. Siehst du jenen schwarzen Zug? Wohin die alle in Trauergewändern? Sie wandern aus in die Ewigkeit. Der Tod geht um. Hörst du's läuten? Hörst du sie weinen? Hoch, jetzt singen sie. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende, hin geht die Zeit, her kommt der Tod, wie unvermutet, wie behende kann kommen meine Todesnot. Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Der Tod geht um, Stunde um Stunde, in Dorf und Stadt, über Land und Meer, zu Arm und Reich. Bald wird er auch zu dir kommen, mein Freund. Bist du bereit, ihm zu folgen? Ist dein Leben mit Christus, dem Todüberwinder, versichert?
Oh, gleichgültig sicherer Mensch, reib dir doch den Schlaf aus den Augen, du von Christus Ergriffener. Sieh nicht hinter dich, auf den Berg rette dich, Weggenosse nach der Ewigkeit. Du hast nur ein, ach so kurzes Leben. Weihe es Gott, du hast nur eine Gnadenzeit, benütze sie, es naht die Ewigkeit. Und du, Abtrünniger, gedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße. Wo nicht, so werde ich dir bald kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wo du nicht Buße tust. Ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.